Machen wir mal eine Startfrage. Wenn ich den hier jetzt raushole, was müsste dazu für ein Soundbite kommen? Was für ein Soundbite? Was für ein Stückchen aufgezeichneter Ton müsste kommen, wenn ich den aus der Tasche hole? Nee, glad to be out of the box. Das, was bei der Präsentation des ersten Macintosh war, wo Steve Jobs den Macintosh aus der Tasche rausgezogen hat und hingestellt hat. Und dann ist das Kerlchen angesprungen und hat als erstes selbigen Satz durch seinen 8-Bit DA-Wandler gejagt, um glad to be out of the box zu sagen. Dafür wurde auch fast der komplette Speicher dieses Vorführrechners verwendet. Putzroboter. Gut. Ja, also als erstes brauchen wir natürlich einen Kandidaten. Meldungen? Freiwillige? Ja, fürs Nerdquiz. Das ist jetzt ein Nerdquiz. Ja, weil ich habe übrigens auch die Zettel zu Hause gelassen. Das heißt, das ist jetzt mehr so wie eine Stehgreifsache. Und ich habe mich ein bisschen an der Ausstellung da unten orientiert. Das heißt, es sind alles einfache Fragen. Und viele davon kann man beantworten, wenn man da unten einmal rumgelaufen ist.
Da bin ich freiwillig.
Ah, komm, hier, ja, mutiger Mann. Oskar.
Ja.
So.
Einfache.
Einfache Frage, okay. Der heiße Stuhl, ach Gott. Einfache Frage. Mhm. Du bist mehr so mittlere, große Rechner, gell? Kennst du dich mit PDPs aus?
Nein.
Ah, dann fangen wir damit an.
Okay.
Wie viele Befehle hat eine PDP 8? Oh, Auswahl. Mensch. 7, 8, 12 oder 17?
12.
12. Sicher? Ist ja keine PDP 12, ist eine PDP 8.
Ah, 8, also.
Meinst du?
Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß ja nicht, wie viel die PDP 11 hat, aber das waren mehr als 11.
Mhm.
Keine Schande an der Stelle. Ach so, kennst du, wer wird Millionär?
Ja.
Das ist eigentlich im Prinzip das Showprinzip.
Okay, frage das Publikum.
Du kannst das Publikum fragen.
Neo.
Und da muss ich dazu sagen, nein, Publikum, du kannst einen Joker benennen, den kannst du rufen, das musst du jetzt gleich machen. Ist Neil dein Joker?
Ja.
Okay, dann hast du also einmal 50-50, einmal Joker-Fragen und einmal Publikum-Fragen. Und ich muss sagen, bei der Frage ist sogar unser größter Deckfreak damals gescheitert. Die ist nämlich schon mal gekommen.
Meine Güte. Also die Frage war für ein PDP 11?
Eine PDP 8.
Ach, PDP 8, ja.
Wie viele Befehle, grundsätzliche Befehle, hat die PDP 8 gehabt? 7, 8, 12 oder 17?
Und jetzt kann ich den Joker wie einsetzen?
Du kannst einen von den drei Jokern einsetzen. Also du kannst entweder 50-50, da nehme ich die Hälfte der Möglichkeiten weg.
Ja.
Oder du kannst deinen Telefonjoker, das ist der Neil, befragen. Oder du kannst das Publikum befragen.
Das Publikum, das ist vielleicht noch eine...
Das Publikum, gut. Also, wie viele Leute sagen 7 Befehle? Wie viele Leute sagen 8 Befehle? Wie viele Leute sagen 12 Befehle? 4, 5, 6. Wie viele Leute sagen 17 Befehle? 1, 2, 3, 4. 4. Das heißt, das Publikum hätte jetzt gesagt 12 Befehle, gefolgt von 17 Befehle, gefolgt von 7 Befehle. Nur hochkommen, hier beißt keiner.
Oh, Mensch. Also Neil sagt 8 und die Mehrheit sagt 12. Das ist eine gewisse Frage dann, hè?
Ja, gell.
Ja, ich glaube dan, ich sage doch mal... Das kann doch nicht sein. Na, 8.
Gut. Gott, sicher?
Ja.
Sind 8. An der Stelle ist damals beim 5. VCF, glaube ich, war das oder so, Freddy Meerwald gescheitert. Und der ist ja jemand, der seine PDP 8 abgöttisch liebt.
Oh, das heißt, er programmiert
jetzt. Habe ich schon etwas gewonnen oder geht es noch weiter?
Ich habe mir gedacht, wir machen so 5 Fragen und dann wechseln wir Kandidaten. Und wenn du alle 5 richtig machst.
Kann ich dir das nicht zusammenfassen geben? Also Befehl 0 ist ein AND. Befehl 1 ist AND. Befehl 2 ist abspeichern, Befehl 3 ist inkrementell Speicher, 4 ist Jump, der Jump, 5 ist Jump Subroutine, 6 ist IO und 7 ist der Operate.
Ja.
Kannst du doch alle 8 auswendig.
Gut. Gut, nachdem das mit dem Großen jetzt nicht hingehaut haben, nehmen wir mal was knackig Kleines.
Ach, Gott sei Dank.
Knackig oder sehr knackig?
Knackig.
Knackig. Na gut, dann. Was ist kein Unterschied zwischen einer 8080 und einer 8085? Was ist kein Unterschied? Erstens, RIM-SIM-Befehle. Zweitens, 5-Volt-Versorgung. Drittens, Restart 5,5. Viertens, Dezimalfleck.
Also, entweder 1 oder 3.
Sicher? Welcher von beiden?
Scheiße. Was war 1 nochmal?
RIM-SIM.
Und Nummer 3 war?
Restart 5,5.
Ich gehe mal für Restart 5,5.
Sicher?
Nein.
Aber du bleibst dabei?
Ja.
Danke, dass du mitgemacht hast.
Danke, Jürgen.
Nein, es ist das Dezimalfleck. Weder die 8080 noch die 8085 hat einen Dezimalfleck. Das ist eine Sache, was die 6502 zum Beispiel hat. RIM-SIM sind zwei Befehle, mit denen über einen Pin aus dem Akku raus seriell ausgegeben werden kann. Also eine serielle Aus-, serielle Eingabe.
Zählen auf und zählen in, sind zwei Pins.
Ja, aber es sind Pins. 5-Volt-Versorgung war die große Sache, die nämlich die 8085 eigentlich überhaupt nötig machte, dass die 8080 mit ihrer plus 12, plus 5, minus 12 Volt endlich nur mit einer Stromversorgung ausgekommen ist. Es gab später auch 8080-Typen mit nur 5 Volt. Aber die Original 8080 hat 3 Spannungen gebraucht. Und Restart 5,5, gut, ich gebe zu, das ist ein bisschen komisch formuliert von mir, Restart 5.5 hieß es offiziell. Das sind 3 zusätzliche Interrupts. Die Restarts sind ja die Interrupts der 8080, Restart 0 bis Restart 7. Und die 8085 hat 3 zusätzliche Interrupt-Pins, die Restart 5.5, 6.5 und 7.5 realisieren. Warum heißt es Punkt 5? Die einzelnen Restart sind im Prinzip jeweils 8 Byte auseinander. Das heißt, Restart 0 springt zur Adresse 0, Restart 1 zur Adresse 8, Restart 2 zur Adresse C, 3 und so weiter. Und Restart 5 springt jetzt auf 2C, nee, 32, 28, auf 28. Und jetzt ist dann der nächste nicht auf 30, sondern ist auf 2C. So. Neuer Kandidat. Och Leute. Dann nehmen wir jetzt Neil, nachdem er so schön vorgesagt hat. Komm.
Ich tue weh, aber nichts für.
Ist nicht so.
Wer ist dein Joker?
Oh, wen nehme ich als Joker? Da brauche ich jemanden für die Sorte Fragen, die ich gar nicht beantworten kann, falls du irgendwelche Dinge auftreibst. Stimmt, der Schweizer, ich nehme ihn.
Wen nimmst du?
Fenty.
Den dicken Schweizer?
Ja.
Hier gibt es nur einen dicken, der ist nicht dick.
Und der ist nicht dick. Genau. Fangen wir doch mal was mit was wirklich, wirklich, wirklich Simplen an, was sogar du kannst. ECB steht für Equal Concurrency Based, Eurocard Bus, IEC Electric Class B, Enhanced Computer Bus.
2.
Bist du dir da wirklich sicher? Jetzt habe ich wenigstens die Frage verschossen. Okay, aber jetzt, oberknackig, selbst wenn du die nicht beantwortest, bleibst du drin. Aber die muss gestellt werden. Wir wissen ja alle, was ein Furby ist, oder?
Was?
Furby. Das waren diese kleinen Viecherle. Ende. Na, dass sie die neuen Furbys zählen nicht. Die neuen Furbys sind nicht mal richtig evil. Ja, und die konnten ein Stückchen Sound speichern. Deswegen waren sie ja auch ein Sicherheitsrisiko. Ja. Außerdem wissen wir alle, Furbies sind evil. Punkt. Jetzt aber, was ist das wirkliche innere Evil der Furbies? Erstens, dass die ganze Scheiße nur mit einem 4-Bit-Prozessor betrieben wurde. Zweitens, dass der Furby von Steve Jobs konstruiert wurde. Drittens, dass der Furby eigentlich ein Konstrukt der NSA ist, die damit Firmen ausspionieren wollten, indem sie Furbies platzieren und dann die Antworten sich zurückholen. Oder D, dass der Furby von einer kastrierten 6502 betrieben wurde. Kastriert heißt in dem Fall eine 6502 ohne Y-Register.
Also den Chip gibt es, das weiß ich. Oh, also 2 und 3 werfe ich beide mal weg.
Was, du glaubst nicht an Steve Jobs?
Nein, vor allem wurde das Ding ja von Microsoft vertrieben. Und damit.
Auch in schwarz. Und in rot, aber der rot wäre auch nicht so viel.
Also eben das mit dem Steve Jobs kann man rauswerfen und die NSA kann man rauswerfen. Das heißt, es ist irgendeine Scheiße.
Sicher, die Furbies waren damals eine Sache, die wirklich sicherheitsrelevant war. Viele Firmen haben verboten, dass Leute Furbies von zu Hause mitbringen, weil diese Furby ja Stückchen Sprache aufgezeichnet oder Ton aufgezeichnet haben. Mhm. Also für die, die Furbies nicht mehr kennen, das waren so kleine Pelzviecher, die ihre Augen bewegen konnten und eine Sprache namens Furby sprachen. Das war eigentlich nur ein Soundgeplapper, aber die haben aus der Umgebung Töne ab einem bestimmten Level aufgezeichnet und davon kurze Stücke, die die als Worte identifiziert haben, in ihr Furby-Geplapper reingemacht. Wenn du irgendwo dann gesagt hast, ach du lieber kleiner Furby, dann hat der plötzlich gesagt, lieber, Furby. So, das ist Evil Furby.
Ja, aber es gibt keine sinnvolle Schammerstrategie für die NSA, also kann man es auch rauswerfen. Also ich gehe davon, dass es eh nicht mit dem Prozessor ist. Die Frage ist nur, welche der beiden Varianten?
Du kannst 50-50 machen. Da könnte natürlich sein, dass Steve Jobs und NASA rausfliegt.
Genau.
Der NSA rausfliegt. Aber da müsste ich ja sehr fies sein.
Ja. Vor allem weiß ich, dass du da Münzen wirfst. Weißt doch, ich setze mal eine 50-50, glaube ich.
Dann gib mir mal einen Franken.
Und nachher tut... Und jetzt wird er mir garantiert vorgeben, dass ich ihm eine gefälschte Münze gebe, oder was?
Das ist wurscht. Null.
Oder dass die Münze bestochen ist, oder?
Eins, das sind ja nur Rappen. Eins. Eins. Null. Eins. Da hast du deine Rappen wieder. Also der 4-Bit und der Steve Jobs ist raus. Entweder war es die NSA oder die kastrierte 6502.
Dann ist die kastrierte 6502.
Richtig, das war es nämlich auch. Das war eine 6502. Genau, ja. Sun, schlag mich tot.
Ja.
Ja. Von einem chinesischen Hersteller, der eben den 6502-Core genommen hat. Und um an der Stelle nochmal Umfang zu sparen, wurde das Y-Register fallen gelassen. Wobei es weniger darum ging, dass das Y-Register nicht brauchbar war oder so, oder die Transistoren vom Y-Register einzusparen sind, sondern dadurch konnten fast 20% des Mikrocode-Raums eingespart werden. Und ich meine, das bei einem Chip, der zu der Zeitpunkt eh schon absolut am unteren Ende war.
3000 Transistor,
ja,
und 6502.
Und davon haben sie irgendwie 800 Transistorfunktionen gespart.
Beim Chip, der irgendwo in den 90ern designt wurde.
So, die nächste Frage ist nichts für dich. Die ist zu einfach. Die auch zu einfach. Ach Mensch, lauter einfache Fragen. Auf welchem Rechner erschien Wizardry zuerst? Wizardry, Urtyp aller Dungeon-Spiele. Man steigt ein und man kämpft sich nach unten durch. Mit besonderen Klassen waren zum Beispiel Samurai, die üblichen Paladin, Ranger und sonst was natürlich. Und das grafisch. Auswahl. Erstens C64. Zweitens Apple II. Drittens Atari 400. Viertens VC20.
Jetzt ist mein Telefon-Joker.
Okay. Brr, brr, brr. Bring, 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 bring. Bring, 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 bring.
Hallo.
Herr Lator?
Ich bin gerade in der Küche am Kochen.
Ja, dann müssen Sie jetzt mal kurz schnuppern und zuhören, weil der Herr Franklin hat hier eine Frage an Sie.
Aha.
Der Typ will wissen, wo Wizardry erschien auf dem ersten Rechner.
Kann ich mal nochmal die Auswahl haben?
A, C64. B, Apple II. C, Atari 400. D, VC 20. Das sagt der C64
dann. Nein, wir können. Also das bisschen Grafik darstellen, was irgendwie bewegt, das dauert. Aber nachher haben sie es wahrscheinlich wieder auf der C4-Seite montiert, wie sie haben größer auf der 4-Seite. Action sind.
Also ich glaube, ich tue die Apple 2-Variante auch als glaubwürdig annehmen.
Machst du?
Ja.
Kein VC20?
Nee.
Wirklich nicht?
VC20, der hat ja.
Und Atari mit seiner überragenden Grafik.
Nee, nehmen Apple.
Okay, richtig, war der Apple II. Das Spiel ist auf dem Apple II als erstes entstanden. Und bevor ich mehr erzähle, machen wir nämlich jetzt gleich die zweite Frage. Die gehört da dazu. In welcher Sprache war Wizardry geschrieben?
Englisch.
Ah! Hey, das ist ein Double Face Palm.
Wieso stimmt's nicht?
Wir hätten zur Auswahl A, Pascal. B, PLM. C, Assembler. D, Basic. Apple II. Oh. Ich sage noch dazu, dass er in der ersten Version eine 64K-Ausstattung brauchte.
Also mit Language Card. Das heißt, Basic fliegt schon mal raus.
Wieso? Basic kann auch mit Language Card arbeiten. Braucht ein kleines Assembler-Unterprogramm und schon kann es auf der Language Card
Daten haben. Stimmt, das kann er, ja. Also PLM, da werfe ich mal raus, weil das wäre Intel.
Gab aber auch für den Apple II PLM.
Gab es ein Port, okay.
Ja.
Du kannst noch das Publikum befragen und 50-50 hast du verbraucht, Joker hast du verbraucht, Publikum hast du nur noch.
Ja. Nee, das ist wirklich rein einfach Brettchen. Da ist Publikum doch. Abstimmung im Publikum, was die
gut,
glauben.
Gut, also Publikum. Wer sagt Pascal? Schon wieder der Herr Lator. Wer sagt PLM? Wer sagt Assembler? Wer sagt Basic? Interessant. Also das finde ich jetzt wirklich interessant.
Das Problem ist, Basic oder Assembler sind die beiden glaubwürdigen.
Weißt du, wenn du die Grafik gesehen hättest, wäre auch klar, welche Sprache.
Ja, da ich sie nie gesehen habe.
Ja, das ist jetzt natürlich ein Nachteil. Also ich kann dir sagen, dass die Grafik leicht gerundete Ecken an den Fensterelementen hatte.
Ich sehe keinen Grund, warum Basic das macht. Und andererseits ist das Aufwand, spielt das geht eher Richtung Assembler. Ich tippe mal auf Assembler momentan.
Du tippst auf Assembler, ja. Sicher? Dann war es schön, dass du mitgemacht hast. Es war nämlich Pascal. Deswegen auch der Hinweis mit dem 64K, weil das Pascal-System nun mal nur mit 64K lief. Erst als sie den Erfolg im Verkauf hatten, haben sie dann noch eine 48K-Version nachgeschoben, wo sie per ein paar kleine Tricks mit den Speichergrenzen gemacht haben, damit sie das Pascal-System unter die 64K gekriegt haben. Dasselbe mit den gerundeten Ecken. Das war nämlich im Grafikbefehlssatz für die Grafikbibliothek vom UCSD Pascal mit drin. Hey, wir haben noch jede Menge Fragen übrig, Leute. Wer ist der Nächste?
Der Bones.
Der Bones.
Ich sehe, dass ich das jetzt fähig mache.
Ach komm, Leute.
Venti.
Ja, der Venti, genau, Venti. Okay, einer noch und dann kommt Venti.
Jeden VCFE-Kandidaten.
Gut, einer kommt noch und dann kommt Venti.
Nein.
Komm, ein Freiwilliger noch.
Nein. Das machen wir
Ja, für ihn habe ich sogar zwei Fragen, ganz speziell. So, erstmal Servus. Fangen wir doch mal mit was ganz was Einfachem an.
Gut.
Das könntest du jetzt sogar von deinem Ausstellungsort aus wissen.
Gut.
Im TI-994A steckt ja 9900 als CPU. Liegt neben dir so ein richtig schönes Bildchen, wo die alle aufgemalt sind. Welcher Prozessor sollte da eigentlich rein? Ursprünglich. 8080? 9995? 9901? Oder 9918?
Ui. Ich kenne nur den ersten und das ist sicher nicht, weil es sollte ein 16-Bit-Prozessor sein. Mhm. Aber diese
9901, 9995 und 9918.
Der letzte.
Ich stelle dir trotzdem die weiteren Fragen. Nein, 9918 findest du unten sogar auf dem Bild, weil das ist der Grafikchip, zumindest in der NTSC-Version. Mhm. 9901 ist auch drauf, das ist nämlich ein Parallelchip, der die Tastatur zum Beispiel macht. 8080 wäre möglicherweise sogar richtig, weil bevor der TI gebaut wurde, hat TI Europa auch mitgearbeitet, um einen Homecomputer rauszubringen und hat dabei in Belgien, also TI Belgien, hat ein System entwickelt auf dem 8080 basierend, das dann später als DAI Personal Computer verkauft wurde. Also nicht von TI, weil in der Zentrale ist dann halt natürlich die Entscheidung gefallen, wir machen das mit dem 9900. Mhm. Der 9995 ist es. Der 9995 ist die Single-Chip-Version des 9900.
Okay.
Aber machen wir gleich weiter. Hallo, bitte bleib mal gleich. Nachdem ich Fragen extra für dich gemacht habe,
ja.
Da bleiben die jetzt, bleibst du jetzt da. Welcher Computer ist eine OEM-Version des Dragon? A. Tano. B. Jano. C. Elfin. D. Bruto.
Tano.
Sicher?
Ja.
Ist es auch. Der Tano 64 und 32 beziehungsweise Tano Dragon. Und da kommen wir jetzt gleich zur zweiten Frage. Welche Mutterfirma ließ den Tano produzieren?
Mhm.
Also zu welcher Firma gehörte die Firma, die dann den Tano vertrieben hat? A. Fina. B. BASF, C. Exxon, also Esso, D. Sandoz.
Was ist denn Werder, Exxon oder Sandoz?
Kannst du Kugelrubel fragen, du kannst einen Joker ziehen. Wer ist überhaupt dein Joker?
Ich denke, das ist Sandoz, ist das Exxon.
Boah, der Mann ist gut. Es war tatsächlich Esso oder Exxon, wie die Firma heißt, die damals Anfang der 80er Angst um ihre Zukunft hatte und ganz stark in IT investiert hat. Die haben mehrere Computerfirmen aufgebaut, die dann versucht haben, Bürosysteme und Ähnliches auf den Markt zu werfen und haben auch eine Firma aufgebaut, die eben diesen Tano, der in England eigentlich schon auf dem Weg nach unten wieder war, zu bauen, beziehungsweise die wurden in England gebaut und hatten halt, kriegen halt nur einen Tano-Wappal drauf und eine Tano-Verpackung und eine Tano-Manual. Aber es war derselbe Rechner wie der Drängen. weil sie eben dachten, oh, das ist jetzt die große Hype, hier machen wir unsere Zukunft und Öl ist ja eh Vergangenheit. Die größte, damals größte Ölfirma der Welt macht einen auf Hilfe, typisch Management. Natürlich nehmen sie dann, wie jeder im Management, ein erfolgreiches Produkt. Was aber damals in der Heimcomputer-Szene erfolgreiches Produkt heißt, eigentlich schon wieder out, weil der nächste schon wieder besser ist. Das haben sie irgendwie nicht geschnallt im Management. Bleiben wir bei den kleinen Rechner. Das ist ein bisschen kreuz und quer hier. Ja, genau. Hey, Amerikaner und Lizenzen und Ähnliches. Welcher dieser vier Computer ist kein Sinclair-Klon, Nachbau oder Lizenzprodukt? A. Timex 1000. B. Timex 1500. C. Jupiter Ace. D. Your Computer.
Was war der letzte?
Your Computer.
Your.
Your. Dein Computer.
Your Computer.
Your Computer.
Der erste, das war Timex.
Timex 1000?
Ja.
Timex 1500? Jupiter Ace? Und Your Computer?
Ja, es ist wahrscheinlich ein von diesen Timex, weil es zwei gibt.
Meinst du? Welcher? Sowas kann übrigens auch also, in die Irre leiten, gell? So ist es nicht. Muss nicht stimmen.
Nein, muss nicht stimmen. Was auch 1500?
Ja, 1500 Jupiter Ace, Your Computer.
Und es gibt die alle. Das ist keine.
Ja, es gibt die alle.
Ja, ja. Ja, ich frage die Publikum.
Publikumfragen, okay. Wer sagt, dass der Timex 1000 kein Sinclair-Klon-kompatibler Lizenz war? Oh, einer. Wer sagt, dass der Timex 1500 kein Sinclair-Klon-Lizenz war? Wer sagt, dass der Jupiter Ace kein Lizenz war? Zwei. Drei, machst du auch mit, dann sitzt du ein bisschen weiter rüber, du nicht immer so einen auf Snob da auf deinem extra Rauchereck. Wer sagt, dass der Your Computer kein Timex, Sinclair, sonst was war? Oh, da haben wir aber jede Menge Enthaltung. Das heißt, gerade mal so vier Stimmen gegen vier Stimmen ist es entweder der Jupiter Ace oder der Your Computer. Eine Stimme für einen Timex 1000. So.
Ja, ich bin demokratisch, Your Computer.
Jetzt habe ich irgendwie die Tagesschau gefunden. Danke, war super. wie schaut's aus? Der Jupiter Ace war kein Sinclair-Klon. Der Jupiter Ace war eine englische Entwicklung, die zwar genau die Idee des Sinclairs aufgegriffen hat und auch technisch sehr ähnlich dem Sinclair war, inklusive Folientastatur und so weiter, dem Sinclair ZX80. Aber zum Beispiel Force als Sprache hatte, damit man mit dem kleinen REM besser auskam. Und die Schaltung war eben anders. Der Timex 1000 ist der Sinclair ZX81 mit Timex Wappal obendrauf. Und im Plastikgehäuse steht halt dann Timex als erhabene Schrift. Der Timex 1500 ist eine Weiterentwicklung für die Amerikaner aus dem ZX81. Das ist technisch ein ZX81, achso, der 1000 muss man noch sagen, hat in Amerika 2 KRM gehabt. Deswegen, wenn man einen Sinclair-Bausatz heute noch findet und sich den genau anschaut, gibt es entweder 2 Doppelreihen für 2 21-14 REMs oder einmal für ein 61-16 2K. Das ist die amerikanische Bestückung. Der 1500er war im Prinzip ein ZX81 mit 2K in einem etwa so großen silbernen Gehäuse mit der Radiergummitastatur, wie sie das Spektrum hatte. Also sozusagen ein Super ZX81. Der Ur-Computer wiederum war ein taiwanesischer Klon des ZX81 in einem kleinen Pultgehäuse mit Gummitasten wie der Spektrum. Wurde auch unter einem Dutzend anderer Lambda 8200 und eine ganze Reihe verschiedener Namen, je nachdem, wer es gerade vertrieben hat, hat seinen Namen draufgeklebt. Sinclair hat da gegen den sogar geklagt, irgendwann einmal. So, Herr Lator, es ist deine Runde. Komm jetzt. Komm. Gut, dann muss jetzt jemand anderen zwangsverpflichten. Wer ersetzt Venti? Ach kommt, Leute. Hat keiner Ahnung von Computern? Seid ihr alle zum ersten Mal an einem Computer? Ja, genau, okay, gut. Venti sagt, du bist's. Apple, kennt ihr Apple?
Ich habe einen Tunnelab wegen so etwas umgestellt.
Apple, gut, Apple. Also, da fangen wir doch mal gleich mit der Apple-Frage an. Welches Basic stammt von Microsoft? Okay, das war der klassische Fail der zu jedem.
Yes! So ziemlich fast alles aus dieser Zeit, oder?
Nein, nein, nein. Das war eine Frage, deren Antwort dann Apple gewesen wäre. Das ist fast so was wie eine Tradition. Jedes zweite VCF-Nerdquiz tue ich irgendwie mal die Frage verhauen. Also machen wir es trotzdem. Welches Basic stammt von Microsoft? A. AppleSoft, B. Locomotive Basic, C. Sinclair Basic, D. Tiny Basic.
Das erste.
Die Antwort ist AppleSoft. AppleSoft ist ein Microsoft Basic. Wobei Apple an der Stelle zum Beispiel einen speziellen Vertrag mit Microsoft hatte oder spezielle Klausel im Vertrag hatte, dass sich das Basic nach dem Einschalten nicht mit Microsoft meldet. Auf dem Commodore meldet sich es mit Microsoft, zumindest bei den neueren Basics. Auf dem
auf
allen möglichen Rechnern, selbst auf diesem kleinen 8085 Rechner, meldet sich es mit Microsoft Basic, nicht beim Apple. Diese Klausel hat auch dazu geführt, dass oder war offiziell mit einer der Gründe, warum der 2GS dann eingestellt wurde. Weil nämlich die Basic-Lizenz nur einmalig verlängert wurde noch von Microsoft und dann Microsoft angeblich gefordert hätte, dass der Name war und Steve Jobs wollte nicht, dass Microsoft da steht. Ist eigentlich ein völliger Krampf, aber ich denke mal, Steve Jobs wollte den Rechner einfach so killen. So, jetzt kommen wir wieder zu was Vernünftigem. Keine Apple-Frage, aber eine Amiga-Frage. Was ist kein Amiga? A600, A3000, A3010 und A4000.
Ich hätte jetzt den ersten tippt, weil es mir am wenigsten bekannt vorkommt.
Der erste wäre der Amiga alleine, der hieß dann A1000 oder Amiga 1000 später, als andere Modelle kamen. Achso, du meinst, der erste ist Amiga 600.
Ja.
Das machst du jetzt absichtlich, damit du schnell ausscheidest, oder? Der Amiga 600 war die neue kleine Version, nachdem der C64 endgültig abgeschossen war, der C65 nicht kommen sollte, gab es einen Amiga 600. Ja, sozusagen als Upgrade zum Amiga 500. Das gebe ich dir jetzt, aber die letzten drei musst du jetzt entscheiden. 3000, 3010 oder 4000?
Ich glaube, ich frage das Publikum da.
Gut, also wer sagt A3000? Es gibt sogar auf eine Person, wo du speziell schauen musst, aber die sage ich dir. Wer sagt A3010? Ja, schön, dass du so viel wisst. Wer sagt A4000?
Troll. Ja, ich denke, das erledigt es.
Was? Weiß ich? Du hast dich ja noch nicht entschieden. Das ist ja nur das Publikum, was da steht.
3010.
3010, genau. Weil A3010, Herbert, war? Genau.
Jetzt zeigen die 2500 noch einbauen müssen.
1200er. 1500, da gab es den. Da kommen die Commodore-Freaks durch. Aber wenn wir schon bei ARM sind, was kann RISC-OS nicht? A. Multitasking. B. Auf einem Raspberry Pi laufen. C. Bitmap-Grafik. D. Auf einem Quad-Core laufen. Also auf so einem ARM-Quad-Core-Stick.
Ja, das ist für die letzte beiden.
Also entweder Bitmap oder Quad-Core, sagst du.
Ja.
Du hast noch einen Spezialisten, den du anrufen kannst. Herbert zählt jetzt nicht, weil du das bis jetzt noch nicht gesagt hast, gell? Dann musst du jetzt einen anderen raussuchen. Und, ja. Oder du kannst 50-50 machen.
Ja, ja. Das ist natürlich auch ein Risiko. Ein Joker.
Ja, alle außer Herbert. Weil das ist der Mann, wo das Grinsen im Moment bei den Ohren anschlägt.
Ich kenne gar keine Amiga nicht. Das ist ein bisschen schade.
Ist ja nicht Amiga, ist ja RISC-OS.
Archimedes? Ja. Stimmt, Arm, ja.
Jetzt pick dir einen, wo du denkst, dass gut ist, oder mach 50-50.
Okay, dann nehme ich den Fenty, wenn er schon nicht will mitmachen.
Ah, schon wieder. Brück, 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 brück. Ring, ring, ring. Ja, Mai, bist noch nicht fertig mit dem Essen. Ich habe schon wieder einen Kandidaten für dich.
Also, kannst du diese Frage beantworten? Welches ist kein RISC-OS-Feature? Bitmap, Grafiken oder dass es auf einem Quad-Core ARM läuft?
Oder Multitasking oder Raspberry Pi, dass es da drauf läuft.
Raspberry Pi läuft das Multitasking, hat das schon der Archimedes können. Und Bitmap, Grafik. Aber da klingt es wie ein Spiegel, die Ahnung. Also ich würde mal sagen, dass das mit dem Quad-Core vielleicht nicht läuft.
Würde ich jetzt auch sagen, aber es tut mir trotzdem sehr komisch.
Glaubst du deinem Joker oder willst du lieber selber Bitmap sagen?
Nein, ich will auch Quad-Core sagen, aber es tut mir trotzdem komisch.
Ja, sagst du es oder nicht?
Ja, ich sag's. Gut. Ja.
Also richtig, es ist das Quad-Core, was im RISC-OS, zumindest nach Auskunft bestimmter Experten, im Moment noch fehlt, ist die Fähigkeit, mit mehreren gleichwertigen Prozessoren simultan umgehen zu können. Es ist nämlich ganz wichtig, dass man das so formuliert, weil das RISC-OS kann nämlich durchaus mit Tochterprozessoren umgehen, die bestimmte andere Betriebssysteme laufen lassen. Es gab sowohl Steckkarten, die 6502 laufen lassen, als auch gab es eine DOS-Karte mit einer 80486 oder 56 mit einem Pentium, mit denen er dann als Subsystem gearbeitet hat. Ja, aber richtig, mehrere normale ARM-Kerne kann es noch nicht. Ja, gut, da ist aber der zweite nicht initialisiert. Das ist ja, damit läuft es nicht. Wow. So, nachdem du bis jetzt so gut wirst, jetzt gehen mir die Fragen langsam aus. Aber fragen wir doch was richtig oldschool-mäßiges. Oh ja, Apple. Hey, Apple, ich habe eine super oldschool-Frage für Apple.
Ist schon wieder Apple die Antwort?
Nein, Apple ist Frage. Welches war kein lizenzierter Apple-Klon? Es gab lizenzierte Clones von Apple II. Welches war kein lizenzierter? Und ich nehme den knackigsten sogar raus, ich mache da nur die leichten. Erstens ITT 2020. Zweitens Franklin 1000. Also so wie Neil bloß 1000 hinten dran. Drittens Tiger Learning Computer. Was zu einem Kinderspielverbot an. Viertens, Bell & Howell.
ITT, von wem ist das?
Von ITT.
ITT.
ITT war mal eine riesen Elektronikfirma.
Und das ist wirklich ein Apple-Clone?
Es sind alle, die sind hier aufgezählt, sind Apple II-Clones.
Ja.
nicht alle von Apple II Plus oder so, aber verschiedene Generationen Apple II.
Alles Apple II. Also ETT, Bell Howard.
ETT, Franklin, Tiger Learning, Bell & Howell. Kannst du ein 50-50 machen? Ja. Ja, dann brauche ich jetzt einen Franken. Oder wie Dino, der bloß 20 Rappen rübergereicht hat.
Nein, ich habe kann ich leider nicht im Portemonnaie.
1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Ja, ich muss den binären Baum runterzählen. Okay, übrig bleibt für nicht lizenziert Franklin 1000 und Tiger Learning Computer.
Tiger Learning Computer.
Sagst du Tiger Learning Computer?
Ja.
Sagst du wirklich Tiger Learning Computer?
Ja.
Was ist denn der Franklin 1000? Meinst du, die haben Franklin eine Lizenz gegeben? Und Tiger nicht?
Ich schätze meine Schätzung, ja.
Gut, dann war schön, dass du mitgemacht hast.
Okay.
Der Tiger Learning Computer ist de facto der letzte offiziell gebaute Apple II-Rechner. Tiger kennt sie ja, die Firma. Die sitzen in Chicago und das ist irgendwie so ein taiwanesisch-amerikanische Coding. In Amerika sitzt eine Marketingfirma mit Jungs mit guten Ideen und in Taiwan sitzen Entwickler, die dann die Ideen noch viel cooler umsetzen. Also von denen stammt zum Beispiel der erste Kugelschreiber mit Sprachaufzeichner. Gab es doch mal ganz früh diese Kugelschreiber, wo du so 2-3 Sekunden drauf sprechen konntest. Von denen stammen viele interessante Spielsachen, die wirklich cool sind zum Zerlegen auch. Und der Learning Computer, es war damals Ende der 90er so eine Schwemme an, ja Mitte der 90er war das, war so eine Schwemme an diesen ersten Generationen dieser Kinderspielcomputer. Tiger ist jetzt hergegangen und hat gesagt, Moment einmal, warum sollen wir irgendeine 4-8-Bit kastrierte Maschine mit irgendwas konstruieren und alles selber schreiben, wenn es den Apple II gibt? Den Computer, der in Amerika der Schulcomputer war. Es gab praktisch keine Schule ohne Apple II. Und es gab gerade in Amerika Millionen von Lernprogrammen, angefangen von Buchstabieren und aufgehört bei Geografie. Also sind sie hergegangen und haben wirklich von Apple eine Lizenz für ein Apple IIe erworben. Das Ganze in ein Gehäuse, was ausschaut wie von einem MacBook, wieder unten gepackt. Wobei der Deckel, wenn man hochklappt, ist kein Display, sondern da stecken ROM-Module mit den Programmen. Und man steckt es an den Fernseher an, hat eine vollwertige Tastatur und hat sogar eine Maus im Preis drin. Dran ist ein Druckerport und ein serieller Port noch. Die Maschine hat 128K Speicher und entspricht Apple IIe im Vollausbau. Der Rechner wurde nur in 3 Städten in Amerika in einem Testmarkt verkauft. Und dann auch hier wieder diese angebliche Microsoft-Begründung, hat Apple die Lizenz zurückgezogen. Der Verkauf war nämlich sehr erfolgreich. Ja, das war ein Testmarktverkauf im Jahr 93 oder 94, müsste ich jetzt nachschauen. In 3 Städten, unter anderem in Denver und in Fort Worth, also Dallas. Die dritte Stadt weiß ich jetzt auswendig nicht mehr. Und die Dinger sind weggegangen wie warme Semmeln. Nur es ist nur bei diesem Testverkauf geblieben, weil Apple die Lizenz zurückgezogen hat. Und das haben sie auch nur geschafft, weil in der Lizenzvereinbarung mit Tiger war irgendein komischer Passus drin, auf den die einhaken konnten und damit nämlich nicht die Lizenz zurückziehen, sondern den Preis hochdrücken. Und Tiger hat dann natürlich gesagt, das muss sich für Kinder, für Eltern lohnen zum Kaufen und nicht für ein Business-System. Der ITT 2020 ist ein Apple II-Klon von ITT und zwar mit Änderung, dass der auf dem Mainboard bereits PAL unterstützt und nicht NTSC und mit einer Tastatur, wo es dann auch eine deutsche Tastaturvariante gab, was der Apple II ja bis zum Schluss nicht hatte. So ein graues Pultgehäuse, sehr ähnlich dem Original Apple, war auch preislich ähnlich und damals haben für die kurze Zeit, wo es ihn gab, Leute hier auch häufig gekauft. Deswegen findet man auch ab und zu noch zum Sammeln. Der, was habe ich noch gehabt? Der Bell & Howell gab zwei Versionen. Das ist der Apple II für einen Schuleinsatz in Amerika. Bell & Howell ist da drüben eine Firma, die vom Filzstift bis zum Overhead alles an Schulbedarf an Schulen liefert. Und es ist auch so, dass viele Schulen in ihrer Ordnung von der Gemeinde vorgegeben drinstehen haben, aus dem Bell & Howell-Katalog könnt ihr bestellen. Alle anderen Sachen müssen extra genehmigt werden. Also war es für Apple ganz wichtig, dass die in den Bell & Howell-Katalog reinkommen. Bell & Howell hat natürlich gesagt, wir verkaufen nur unsere eigenen Sachen. Also gab es eine erste Serie mit Apple-Gehäusen, die einfach schwarz angemalt wurden, weil das Bell & Howell die Farbe war. Hinten rangeschraubt ein schwerer Haken, damit man eine Kette anbringen konnte. Und eine zweite Version, die hatte dann hinten wirklich ein eigenes Gehäuse mit hinten einem Steckermodul, wofür die verschiedenen Audio-Ein-Ausgänge richtige Chin-Stecker bzw. BNC-Stecker dran waren, wo zwei Stromsteckdosen drauf waren und noch viel größere Eisenbügel zum Festschrauben. Franklin hingegen ist ein Kloner gewesen. Franklin hat wirklich den Apple II Plus geklont, ohne Erlaubnis von Apple. Und es gab einen jahrelangen Rechtsstreit, der so Hornberger Schießen-mäßig ausgegangen ist. Manche kennen noch die Laserrechner aus Taiwan, die auch Apple II kompatibel waren, auch nicht lizenzierte Klons. Franklin hatte seine ganze Produktion in Taiwan. Und da sind dann auch, nachdem Franklin wieder mal nicht verkaufen durfte, sind die Taiwanesen hergegangen und haben die nicht abgenommenen Geräte umgelabelt auf Laser und selber verkloppt weltweit. Ja, Wirtschaftsgeschichte ist manchmal ein Krimi und Computergeschichte auch. Muss ich mal schauen, habe ich noch ein paar Fragen? Wollen wir ein paar Fragen einfach so ans Publikum? Damit der arme Wendy nicht muss. Na gut, fangen wir mal an. CPC 472. Wer kennt den CPC 472? Okay, ihr seid nicht erlaubt, dass ihr mitmacht. Der CPC 472, den gab es ja nur in Spanien, offiziell. Warum gab es den nur in Spanien? War das A, weil er als einziger die spanischen Sonderzeichen im Bildspeicher unterstützt hat und dafür ein extra 8K Attribut RAM drin hatte, deswegen 472 und nicht 464? Oder war es, weil ein spezieller spanischer Verkaufspreis war, der so hoch war, dass es sich woanders keiner kaufen wollte? Oder war es, weil in Spanien unheimlich wichtig war, dass sie mehr Free Bytes anzeigen konnten als ein C64 beim Hochfahren? Deswegen die 8K Zusatz-RAM? Oder hing es am spanischen Zollrecht? Machen wir Abstimmung. Wer sagt Sonderzeichen und extra Bildspeicher? 1, 2, 3, 4. Wer sagt der höhere Verkaufspreis? Wer sagt, dass das von den Marketingleuten wegen den mehr Bytes free in der Meldung gewünscht war? Einer. Typischer Commodore-Freak, der nur auf seine Bytes free schaut. Ja. Weil die sind da dauernd beim Einschalten. Und wer sagt Zollrecht? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, die Leute mit dem Zollrecht haben recht. Die Spanier haben damals... wir wissen ja alle, Spanien hatte eine riesige, mächtige eigene Computerindustrie. Und um diese riesige, mächtige eigene Computerindustrie zu schützen, haben die Spanier einen Einfuhrzoll für Homecomputer gemacht. Jetzt mussten sie natürlich technisch irgendwo was unterscheiden, was muss ein Computer haben, damit er eingeführt werden darf, oder was muss ein Computer nicht haben, damit der Zoll, der Zusatzzoll anfällig war. Und da wurden zwei Sachen gemacht. Einmal mussten drei bestimmte spanische Sonderzeichen unterstützt sein. Wenn die nicht unterstützt waren, fiel der Rechner unter den Zoll. Und zum anderen musste der Rechner mehr als 64 Kilobyte Hauptspeicher haben. Bei weniger als 64 Kilobyte griff der Zusatzzoll. Was hat Amstrad an der Stelle gemacht? Sie haben ein 8K Zusatz-RAM eingelötet. Das war sogar ansprechbar. Lief, glaube ich, als irgendeine von den 16K-Bänken. war aber irgendwie für nichts Vernünftiges brauchbar, nachdem es nur 8K waren. Damit hatte der Rechner aber legal mehr als 64K RAM und war gemäß diesem Zollgesetz nicht mit dem Extrazoll besteuert. Also wir sehen, die Bürokratie schützt wirklich die einheimische Computerindustrie. Hätte die Schweiz vielleicht auch machen sollen, dann hätten wir jetzt hier überall Schmackis rumstehen oder so. Was haben wir denn noch? Ja, genau, da unten steht so ein kleiner Handheld-Rechner mit 8085. Welcher Rechner von den vier, die jetzt genannt werden, war keine OEM-Version dieses von Kyocera produzierten Rechners? A. KS80 Model 100, B. NEC 8201, C. Olivetti M10, D. Casio PB1000. Wer sagt A? Tandy? 1, 2. Wer sagt B? NEC? 1. Wer sagt C? Olivetti? 1, 2. Und wer sagt D? Casio PB1000? 1, 2, 3. Leute, da haben ein paar Leute keine Meinung. Ja, Leute, ohne Ahnung muss man einfach irgendwas sagen. Das ist doch normal bei uns, oder? Gut, dann ist das Nürnberger Schießen. Es ist der Casio PB1000. Die drei anderen Rechner waren jeweils OEM-Versionen dieser Platine. Der Casio PB1000 hat überhaupt nichts zu tun. Das war nämlich ein kleiner Pocket-Computer. Und der hatte auch noch eine Z80 als CPU. Aber bleiben wir bei deinen kleinen Dingerle. Da haben wir hier noch eine schöne Frage. Was ist denn? Hilfe, hat mir jemand Fragen geklaut? Ah ja. Welcher Handheld-Rechner hatte eine 6502, eine vollwertige 6502 als CPU? A. Casio PB1000. Ich bin ein Depp. Also A brauchen wir nicht. A habe ich ja vorhin gerade schon erledigt. B. Sharp PC1250. C. Panasonic HHC. D. TRS-80 Pocket Computer 1. Also nicht der 8085 Rechner da unten ist gemeint, sondern der Pocket Computer. Also wer ist für A? Okay, alle haben aufgepasst. Wer ist für B, Sharp PC1250? Einer, zwei. Wer ist für C, Panasonic HHC? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hey! Und wer ist für den TRS-80 Pocket Computer? Zwei. Das ist jetzt interessant, dass so viele Leute den Rechner kennen.
Der kam in deinen Erzählungen in den letzten Jahren sehr, sehr oft vor.
Weil es ja auch ein endlos geiles Gerät ist. Nein, das ist ein Handheld-Gerät. Etwa die Größe von 1983, glaube ich, in der ein vollwertiges 6502-System und auch keine irgendwelchen speziellen Mini-Chip-Packages, sondern wirklich große DIP40 drinstecken, also große Bausteine, wie in jedem anderen Rechner aus der damaligen Zeit. Und das Ganze auf dem Gehäuse, ungefähr 2 cm dick und ich würde sagen so 30 mal 12 cm. Extrem kompakt, extrem schön, nur eine Idee größer als der Sharp PC1500 und mit einer vollwertigen 6502. Was gackerst du denn? Komm, sprich dich aus, lass mich mitlachen. So, jetzt gehen mir die Fragen aus, was habe ich denn noch? Eine habe ich noch, die allerletzte. Da darf Dino nicht mit antworten. Welches ist kein Mikroprozessor von Motorola? Also alle Chips sind Motorola-Chips. Welches ist kein Mikroprozessor? 6800, 6802, 6810, 68HC11. Also, wer ist für 6800 nicht Mikroprozessor? Ja, kennen alle Leute. Wer ist für 6802 Eins, zwei Leute. Wer ist für 68,10? Eins, zwei, zweieinhalb. Die kann sich nicht entscheiden. Wer ist für 68 HC11? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Leute, ihr habt es leider daneben gegriffen. Der 68,10 ist kein Mikroprozessor. Weil eigentlich sind die 10er-Nummern für Speicher vorgesehen bei Motorola gewesen. Darum heißt der 68HC11 auch 68HC11, damit man von einem anderen Speicherbaustein, der 6811 hieß, ich habe nachgeschaut, gab ein 11er auch, unterscheiden kann. 6810 ist ein 256x8 Speicher. Nee, Entschuldigung, 128x8 Speicher.
SRAM,
genau. 128x8 statisch, also 1 Kilobit. Und er ist auch hier in der Ausstellung vorhanden. Wenn man unten den TI-99 anschaut, dann ist da zwei Stück darauf dran, die zusammen 128 Worte oder 256 Byte direkten Speicher für den Prozessor liefern. Das wäre zum Beispiel auch noch eine Frage gewesen. Wie viel RAM kann der Prozessor des TI-99-4 im Grundgerät direkt ansprechen? Da wäre die Antwort gewesen, 128 Worte oder 256 Byte. Weil die 16 Kilobyte, die er hatte, die sind nicht direkt am Prozessor, sondern die gehen über den Grafikchip, diesen 9918, wo wir vorhin hatten, und dann muss er über den Grafikchip jedes Byte einzeln anfordern. Ja, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Und so schlecht waren unsere Kandidaten nicht. Also,